Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich glaube, bevor wir loslegen, ist eine kleine Entschuldigung fällig, weil letzte Woche habt ihr wahrscheinlich sehnlichst auf eine neue Folge gewartet, wir auch, und haben dann keine aufgenommen. Was war los, Ole?
Ich würde sagen, in der ersten Hälfte der Woche warst du schuld und danach war ich schuld.
Ja, so können wir es wahrscheinlich ganz gut zusammenfassen. Du hast geurlaubt, ne?
Ich habe geurlaubt und ab Mittwoch dann halt auch an der Ostsee, wo es mit Empfang und WLAN, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen schwieriger geworden wäre.
Urlaub muss man auch mal auskosten, ohne sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Mal runterkommen, Akkus aufladen.
Vor allem war der Urlaub perfekt getimt. Also fast. Wenn ich jetzt einen Tag eher wieder angefangen hätte zu arbeiten, dann wäre er perfekt gewesen.
Ja, stimmt. Aber du hast es gewusst eigentlich.
Ja, schon. Ich habe halt gedacht, für LeBron bin ich spätestens wieder da, weil der sich normalerweise ein bisschen länger Zeit lässt.
Aber du bist ja quasi wieder da.
Ich bin jetzt quasi wieder da.
Ja, bei mir war es immer noch die Wohnungssuche leider, ne? Das dauert beim Engländer nämlich ein bisschen länger, das alles dann zusammenzuhaben. Wir haben nämlich eine Wohnung gefunden tatsächlich, sind noch nicht umgezogen, aber ja, bis wir dann alles zusammen hatten, war leider irgendwie keine Zeit mehr für irgendwelche Aufnahmen. Aber dafür kann ich jetzt diese Woche umziehen, oder wir. Jetzt pass auf, jetzt kommt eine Sensationsüberleitung. Weißt du, wer noch umzieht?
Nee, keine Ahnung.
Ja, LeBron James.
Aber er hatte doch schon Häuser in L.A.
Ja, aber trotzdem muss er irgendwie umziehen. Also, wenn er jetzt zuerst in Cleveland war, ist er irgendwie dann doch eine Art des Umzugs.
Tut mir leid, ich wollte auch deine Überleitung nicht kaputt machen.
Ja,
das habe ich jetzt gemacht, ne?
Ist zu spät, ja.
Verdammt.
Ich werde jetzt auch erstmal schweigen. Den ganzen Morgen saß ich an dieser Überleitung und jetzt das... Egal. LeBron ist jetzt bei den Lakers. 4 Jahre, hätten wir das gedacht.
Wir hatten das ja zumindest als Möglichkeit schon immer gedacht. So, mich wundert jetzt einerseits der Zeitpunkt, also habe ich ja gerade schon gesagt, so normalerweise hat er sich immer ein bisschen mehr Zeit gelassen. Dann, dass er tatsächlich der erste große Name ist. Die anderen großen Namen wurden erst direkt danach dann verpflichtet. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber
die ganz großen Namen, ja.
Er hat das gemacht, ohne dass es irgendwie ein Commitment oder irgendwie schon eine Verpflichtung eines zweiten Superstars geben würde. Und dazu sind es halt jetzt diese 4 Jahre, wobei im 4. Jahr eine Option besteht, laut Brian Windhorst zumindest.
Okay.
Das ist der längste Vertrag, den er abgeschlossen hat seit 2010, also seitdem er zu den Heat gegangen ist. In der Zwischenzeit waren es immer 3-Jahres-Verträge oder 2 oder nur 1 Jahr. Oder also diese 1-plus-1-Verträge, die er so ein bisschen salonfähig gemacht hat. Das ist jetzt erstmal eine längerfristige Zusage. Das ist schon sehr interessant für mich. Also einerseits ist der Zeitpunkt, wenn er dann durch ist mit dem Vertrag, wohl nicht ganz zufällig fällt genau auf den Zeitpunkt, wo sein Sohn LeBron Jr. in die NBA kommen könnte. Das hat er jetzt ja schon einige Male betont, dass das sein erklärter Traum ist, nochmal mit dem zusammenzuspielen in der NBA. Aber bis dahin haben die Lakers jetzt erstmal eine gewisse Planungssicherheit, was etwas ist, was die Cavs nie hatten in den letzten Jahren. Oder also beziehungsweise zumindest nicht zu diesem Ausmaß.
Ja, besser kann es ja nicht laufen. Im Endeffekt, wenn du ihn verpflichtest, du hast ihn jetzt für 3 Jahre fix und kannst einfach planen und kannst schauen, wer passt, wer nicht passt. Als ich es gesehen habe, diese 4 Jahre und auch, dass eben noch kein Kawhi verpflichtet wurde, dass Paul George in OKC bleibt, scheint er sich irgendwie Shaqs Worte zu Herzen genommen zu haben. Nein, wahrscheinlich nicht, aber dass er keinem Ring hinterherlaufen soll. Vielleicht hat er für sich erkannt, dass dieses Ringthema, dass er Meisterschaften gewinnt, nicht an erster Stelle stehen mehr für ihn. Dass das Legacy-Thema viel größer ist. Und wenn er es jetzt hinbekommt, die Lakers wieder aus dem sehr, sehr langen Tiefschlaf zu holen und statt aber den schnellen Aufbau zu suchen mit schnell 2 Superstars, nicht nachhaltig, sondern das funktioniert jetzt 1, 2, 3 Jahre und dann ist aber wieder Schicht im Schacht wie bei den Cavs jetzt, sondern da irgendwie über einen langen Zeitraum was aufzubauen und die Lakers nachhaltig wieder stark zu machen, wäre das für seine Legacy ja wesentlich besser und interessanter. Und vielleicht war das für ihn so ein Anreiz auch zu sagen, ich bleibe jetzt längerfristig.
Es ist auf jeden Fall keine rein sportliche Entscheidung, weil dann hätte er wahrscheinlich zu den Sixers gehen müssen, die ja auch sich durchaus Chancen auf ihn ausgerechnet hatten und die auch die Möglichkeiten dazu wohl gehabt hätten, wenn es nur darum ginge. Also das war ja jetzt in letzter Zeit auch immer mal wieder zu hören, dass die Familie eine Rolle spielt. Also sein Sohn wird jetzt wahrscheinlich dann auch in der Highschool in L.A. an einer ziemlich guten seine Basketballausbildung weiter vorantreiben, wo LeBron auch in der Nähe sein will. Und ich meine, klar, die Lakers sind halt, auch wenn sie jetzt 5 Jahre lang nicht in den Playoffs waren, was vorher noch nie passiert ist und wie du schon gesagt hast, so im Tiefschlaf waren, es ist halt trotzdem einfach mit großem Abstand der größte Name im Basketball und hat eine Anziehungskraft nach wie vor, auch wenn sie sich über einige Jahre relativ viel blamiert haben, die andere Teams so einfach nicht replizieren können. Mit Sicherheit ist diese Verlockung auch, wenn LeBron selber ja offen anspricht, dass er gerne noch als Aktiver ein Sportmilliardär werden möchte und später mal ein Team kaufen möchte und dafür alle möglichen Geschäfte vorantreiben will, ist es mit Sicherheit nicht der schlechteste Move, den er machen könnte. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Markt nicht mehr so eine riesige Rolle spielt, wie das früher mal war, weil, also ich meine, LeBron ist mit großem Abstand der größte Name in diesem Sport, obwohl er in Cleveland gespielt hat hauptsächlich oder in Miami, was jetzt auch kein klassischer Supermarkt ist. Supermarkt.
Also, klassischer Supermarkt mit Tiefkühltruhe und Supermarkt. Also,
genau, ist eher ein kleiner, eher so ein Convenience-Store.
Ja, genau, so eine Ecke.
Es war ja bei ihm nie so, dass er jetzt irgendwie in so einem klassischen Megamarkt wie Chicago, New York oder LA spielen musste, um bekannt zu werden. Er hat nicht diesen ganz großen Markt bisher gebraucht, aber es schadet ihm sicherlich nicht, wenn er halt noch weiter über den Sport hinaus, über die Grenzen des Basketballs hinaus seine persönliche Legacy und seine persönliche Marke vorantreiben will. Von daher ist es, glaube ich, in vielerlei Hinsicht irgendwie ein verständlicher Move, auch wenn mich einiges daran schon überrascht, zugegebenermaßen.
Ja, also mich überrascht vor allem die Geschwindigkeit und eben, dass noch nichts anderes da ist in dem Sinne. Also er nicht diesen Coaster hat, den er ja bis jetzt eigentlich schon immer gewollt, vielleicht auch gefordert hat. Da bin ich schon überrascht. Also ich finde aber auch, was du sagst, also das mit der Relevanz der Lakers, also für mich ist auch einer der Gründe, weshalb ich den Move gut finde, ist einfach, dass für mich die NBA, ich war nie Lakers-Fan, ich werde es auch nie sein, aber trotzdem ist die NBA für mich mit relevanten Lakers irgendwie eine bessere NBA. Also einfach, weil es irgendwie dazugehört. Und wenn du die ganze Zeit, wenn du dann siehst, okay, die Lakers, jetzt haben sie wieder auf die Mütze bekommen und krebsen jetzt mit 18 Siegen oder 20 Siegen irgendwie rum und sind halt über Jahre in der Lottery, irgendwie fehlt irgendwas. Wenn es nur die Abneigung ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber in der Hinsicht finde ich es einen guten Move. Was mir auch gefällt, er kommt jetzt zu einem Team, das definitiv Talent hat. Also junges Talent hat. Nicht dieses Veteranentalent, wie er es bis jetzt oft hatte, mit in Miami mit Bosch und Wade und dann noch die ganzen Rollenspiele mit Ray Allen und Shane Battier und so, sondern er hat jetzt wirklich ein Team, das eigentlich sehr, sehr viel Potenzial hat und er ist jetzt so ein bisschen der, blöd gesagt, der große Bruder oder keine Ahnung, der so ein bisschen vielleicht auch dieses Talent noch weiter fördern kann und da irgendwie den, also Lonzo und Ingram und auch Kuzma, je nachdem wer jetzt noch bleibt, weiß man jetzt nicht genau, wie sich ein potenzieller Kawhi-Trade noch auf das Roster auswirkt, aber trotzdem ist es eine sehr, sehr interessante Konstellation, weil er wahrscheinlich jetzt trotz der geringen Erfahrung mehr Talent an seiner Seite hat, als er es jetzt in Cleveland hatte zuletzt. Da bin ich echt gespannt, was er aus diesem Talent macht und wie er sich auch mit den vorhandenen Spielern ergänzen wird. Also das finde ich eigentlich schon eine relativ spannende Geschichte. Also gerade auch, weil ich finde, dass zum Beispiel Lonzo als Point Guard eigentlich relativ gut zu LeBron passen müsste, weil er sich schnell entscheiden kann, weil er den Ball nicht zwingend in den Händen braucht, aber auch eben nicht dieser Ballhawk ist und weil er gut verteidigen kann. Und wenn er jetzt seinen Wurf sollte vielleicht noch ein bisschen steigern, aber da ist die Konstellation der beiden könnte relativ gut funktionieren eigentlich.
Also gerade in Transition könnte ich es mir auch ganz gut vorstellen, weil Lonzo ja auch jemand ist, der viele Rebounds selber einsammelt und dann das Spiel schnell machen kann und auch diese Outlet-Pässe über das ganze Feld, die Kevin Love und LeBron ja so ein bisschen perfektioniert haben, die Dinge hat er auch schon im Repertoire. Allerdings muss ich dazu sagen, bei Lonzo, von diesen ganzen jungen Spielern, halte ich das bei ihm doch für vielleicht am unwahrscheinlichsten, dass er
bleibt.
Den Sommer überstehen wird in L.A.
Also aber warum?
Einfach wegen dem Zirkus. Ja. Ich glaube, LeBron sagt schon bewusst, wenn er jetzt zu den Lakers geht, okay, ich bin ein bisschen geduldiger als in den letzten Jahren, ihr müsst mir jetzt nicht in den nächsten paar Tagen irgendwie noch irgendwelche abgehalfterten Veteranen, mit denen er mal gut gespielt hat, irgendwie Mike Miller oder was weiß ich, müsst ihr mir jetzt alles verpflichten und ich will nur mit Spielern spielen, die ich kenne, sondern ich glaube, er hat schon auch Lust, mit diesen Spielern wie Kuzma oder Ingram, wer von denen jetzt auch bleibt, zusammenzuspielen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er Lust auf diesen Zirkus mit LeVar hat. Vielleicht lässt der sich einen Maulkorb anbringen, wäre ich mir jetzt aber nicht so sicher. Also es würde gegen alles sprechen, was wir bisher von LeVar Ball gesehen haben. Und deswegen, LA ist eine sehr große Stadt, aber vielleicht ist sie zu klein für die beiden.
Könnte sein. Ist ein Punkt auf jeden Fall. Aber LeVar ist ja schon sehr, sehr geschäftstüchtig. Alles, was er so tut, sind ja irgendwie Business-Entscheidungen. Und die dämlichste Business-Entscheidung wäre eigentlich, also für seinen Sohn und auch für die ganze Marke Ball, wenn er der Grund dafür wäre, oder beziehungsweise wenn LeBron sagen würde, mit Lonzo spiele ich nicht, weil das drumherum zu laut ist und zu viel Zirkus ist, wie du sagst. Normalerweise, also wenn er nur nach Business geht, müsste er sagen, okay, jetzt, habe ich mehr oder weniger alles erreicht. Mein Sohn spielt jetzt bei den Lakers, da wollte er mal hin. Und jetzt kann er noch Teil der Lakers Renaissance werden, spielt noch dazu neben LeBron. Das heißt, im Endeffekt bin ich jetzt ganz oben angekommen und wenn ich jetzt einen Fehler mache und meine Klappe zu weit aufreiße, dann reiße ich alles ein und reiße damit ja auch irgendwie das heißt ja auch, dass die Marke Ball eigentlich nicht zu vermitteln ist. Von daher vielleicht ist das irgendwie so ein Punkt, dass er sagt, Freunde, ich halte meine Klappe. Macht mal. Muss
hast
natürlich
mit allem
nicht passieren.
Recht. Und also sind auch gute Punkte. Das Ding ist nur, er hat es halt letztes Jahr ja auch nicht für nötig gehalten, die Klappe zu halten. Und da wäre es häufig auch besser gewesen. Also, dass er,
Ja.
während Lonzo zeitweise gar nicht spielen konnte, dann währenddessen auf den Coach einprügelt oder so, das sind einfach dämliche Entscheidungen. Also,
Sind es auf
deswegen,
jeden Fall.
ich glaube auch, dass der durchaus geschäftstüchtig ist. Und ich glaube, wenn er sich beherrschen könnte, dann würde er es wahrscheinlich anbieten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er sich beherrschen kann. Aber also was, wo wir schon bei den großen Charakteren sind, bei LeBron und LaVar, wollte ich auch noch mal kurz betonen, wir müssen den Hut ziehen vor Magic Johnson, glaube ich. Also
ja.
Ich habe das, als er damals geholt wurde und seine großen Reden die ganze Zeit geschwungen hat, dass er die Lakers bald wieder ins gelobte Land führt, Leute anzieht und so weiter, habe ich das teilweise nicht so ganz für voll genommen, auch weil durchaus nicht jeder Deal, der seitdem gemacht wurde, irgendwie super aussah. Und ich auch nach wie vor glaube, dass Magic Johnson jetzt keinen großen Plan irgendwie von Salary Cap oder solchen Dingen hat, aber deswegen hat er auch Rob Pelinka und andere Experten. Und letztendlich, also ich weiß nicht, ob du diesen Artikel von Lee Jenkins schon gelesen hast bei Sports Illustrated, wo halt so ein bisschen das hinter die Kulissen geblickt wird, wie jetzt diese Einigung zustande kam. Letztendlich war Magic Johnson halt derjenige, der Samstagnacht, als dann die Erlaubnis langsam dafür da war, bei LeBron in dessen Haus, ich glaube in Brentwood oder wo das ist, also auch in der Nähe von L.A., vorbeigeschaut hat und da stundenlang mit ihm geredet hat und letztendlich auch ihn überzeugt hat, davon hinzugehen, weil er, das gibt's ja schon seit Ewigkeiten, so ein bisschen diese Vergleiche, wenn es irgendeinen Spieler gibt, zu dem LeBron aufgeschaut hat, ist das ja meiner Meinung nach nie Jordan gewesen, sondern eigentlich Magic Johnson, also sowohl was das Spiel angeht, so eigentlich mehr aufs Passen fokussiert, nicht primär aufs Scoren, obwohl er das natürlich auch ziemlich gut kann, sondern eher so als der charismatische Anführer, der sich hauptsächlich so darüber definiert, dass er andere Leute besser macht. Sie sind natürlich nicht die gleichen Spielertypen, das will ich damit gar nicht sagen, aber ich glaube, dass er als junger Spieler schon immer eher Magic nachgeeifert hat als MJ. Und auch gerade so als Geschäftsmann hat halt Magic ja auch, nachdem seine Karriere vorbei war, extreme Erfolge erzielt und hatte seine Anteile an den Dodgers, hat er glaube ich auch immer noch, hat über irgendwelche Kinos arschvoll Geld verdient. Ich glaube, das ist halt schon jemand, der sich dann auf Augenhöhe mit LeBron unterhalten kann. Und das können nicht viele Teams bieten, dass sie da jemanden haben, der mit vielen von den Erfahrungen, die LeBron durchgemacht hat, sowohl familiär als auch sportlich, als auch geschäftsmäßig, auf einer Ebene einfach mit ihm sprechen kann. Und deswegen ist er mit Sicherheit auch einer der wesentlichen Faktoren, eine der Triebkräfte, warum es halt zu dieser Entscheidung gekommen ist. Allein dadurch hat sich dieses Engagement von Magic bei den Lakers schon gelohnt.
Wie du auch sagst, er hat auch Entscheidungen oder Situationen durchgemacht, die LeBron noch durchmachen möchte, also diese ganze Geschäftsgeschichte und so. Ja, ich glaube schon, dass, ich meine, und Magic, ja, man redet ja immer von seinem Charisma und ja, ich persönlich, mir ist es dann manchmal ein bisschen zu showlastig, wenn er so öffentlich auftritt, keine Ahnung, das Privatgespräch hatte ich jetzt leider noch nicht mit ihm, von daher kann ich das nicht einschätzen, wie er da ist.
Warte ich auch noch drauf.
Ja, ne? Ich glaube, wir stehen da ganz hinten in der Schlange, wenn wird wahrscheinlich in den nächsten anderthalb Jahren nichts werden. Schauen wir mal, wie es danach ausschaut. Aber er hat ja schon so wahrscheinlich dieses Charisma, bewirkt sicherlich. Und dann halt noch eben diese Geschichte dazu. Und hieß ja auch immer, LeBron ist eher wie Magic als wie MJ. Ist ja auch so ein Punkt. Was ich irgendwie ganz, diese ganze Story ganz interessant fand, hat ja auch Ramona Shelburne hat es ja auch berichtet, dass die Lakers eigentlich vereinbart hatten, sich irgendwie in ihren Büros zu treffen, um Free Agents anzurufen und Magic währenddessen zu LeBron gefahren ist und ihn währenddessen davon überzeugt hat, zu den Lakers zu kommen. Und dass LeBron eigentlich schon so ein bisschen Richtung Lakers tendiert hat, aber schon nochmal von Magic, quasi Magic in die Augen sehen wollte und dem Plan so ein bisschen mitbekommen wollte, um dann endgültig überzeugt zu werden. Und was die ganze Geschichte für mich spannend macht, ist, dass er anscheinend Magic gesagt hat, dass er Geduld mitbringt. Also explizit, dass keine großen Signings nötig sind. Das macht die ganze Geschichte irgendwie spannender, finde ich.
Sehe ich auch so. Also wir hatten das ja, glaube ich, fast alle vorher erwartet, dass irgendwie nötig ist, dass, keine Ahnung, dass Paul George geholt wird oder dass die Lakers einen Trade für Kawhi Leonard einfädeln müssen, um dann die Zusage von LeBron zu bekommen.
Ja.
Also dass es quasi so rum funktionieren muss. Und jetzt ist stattdessen er der große Name, der als erster durch die Tür geht. Vielleicht auch erstmal als einziger mit Blick dann auf nächsten Sommer. Dadurch hilft er den Lakers halt so krass durch diese Planungssicherheit, dass er halt mindestens 3 Jahre jetzt erstmal so bleibt.
Und ich meine, im Endeffekt, also es gab ja auch noch andere Signings. Deshalb ist gar nicht mehr so wahnsinnig viel Spielraum da, um einen Free Agent zu signen. Gut, es sind auch nicht mehr viele Free Agents da diesen Sommer, die jetzt wirklich weiterhelfen. Also einen großen gibt es noch, da kommen wir später noch dazu. Aber können wir mal ganz kurz drauf eingehen. Also wir haben jetzt Kentavious Caldwell-Pope, dem haben sie noch ein Jahr Vertrag gegeben. 12 Millionen, glaube ich. Dann JaVale fürs Minimum, kommt von den Warriors. Und für mich die eigentliche Sensation an der ganzen Geschichte, Lance Stephenson und LeBron James sind endlich vereint. Ist ein Traum, oder?
Ich hab gestern geschlafen, als diese ganzen Sachen passiert sind, aber ich habe dann heute das halt so nach und nach gelesen. Also, dass das innerhalb von einer Stunde oder so, nachdem die LeBron-Entscheidung bekannt gegeben wurde, da über Clutch Sports, Lance und JaVale dann erstmal, also, wo wir gerade beim Respekt für Magic Johnson sind, die Eile und das Tempo und das Personal erschließt sich mir nur so halb. Also, ich meine, Lance und JaVale sind natürlich beide erklärte LeBron-Stopper. Deswegen macht es vielleicht Sinn, so viele wie möglich davon ins eigene Team zu holen.
Absolut.
Aber spielerisch, ja, das, sag ich mal,
Wir wissen.
ist der Fit überschaubar. Also zumindest bei Lance. Bei
Ja, aber.
JaVale, so. Ich meine, die Lakers konnten auf jeden Fall jemanden gebrauchen, der guter Rimrunner ist und so ein bisschen den Ring beschützen kann an den Tagen, wo er aufpasst und weiß, was er tut. Aber 12 Millionen für KCP, ja, interessant.
Die Agentur, ne, könnte damit mit reinspielen. Die
Vielleicht.
man will ja nicht zu viel unterstellen, aber dass er von Rich Paul repräsentiert wird, der auch LeBron repräsentiert und noch dazu guter Freund von LeBron ist, könnte eine Rolle gespielt haben. Ich weiß, ich meine, wir waren bei dem Gespräch ja auch nicht dabei zwischen Magic und LeBron. Vielleicht hat Magic auch gefragt, LeBron, was muss ich tun, dass du kommst? Und LeBron hat gesagt, ganz ehrlich, also diese Lance geht mir seit Jahren auf den Sack. Ich will ihn einfach im eigenen Team haben, dass mir niemand mehr ins Ohr bläst, dass mich niemand mehr irgendwie, weißt, mir hinterherläuft über einen halben Court.
Schließen wir
Kann.
das denn bei Lance aus, dass er nicht genau das auch bei seinem Mitspieler LeBron machen könnte?
Grundsätzlich sollten wir bei Lance, glaube ich, gar nichts ausschließen.
Eben. Und ich meine, das
Vielleicht.
Geile ist, er ist jetzt gerade dann J.R. Smith losgeworden, und sofort verpflichten die Lakers jemanden. Ja, also diese Aktion von J.R. Smith am Ende von Spiel 1 in den Finals hätte er 1:1 genauso bringen können. Das hätte zu 100% auch Lance sein können.
Vielleicht braucht er aber auch so einen, also im Team.
Ja, aber jetzt
Kann
haben
er
wir ja
auch
gleich
sein.
zwei.
Stimmt. Allerdings auch den zweifachen Champion, JaVale McGee.
Das stimmt.
Ja, aber ich meine, wenn wir uns die Lakers anschauen, also wie gesagt, so wahnsinnig viel Spielraum haben sie jetzt nicht mehr. Und jetzt haben sie dazu, es steht ja immer noch die Entscheidung um Julius Randle aus. Das
Und
heißt,
Isaiah Thomas.
ja, aber ich glaube, die spätestens mit der LeBron-Verpflichtung dürfte die gefallen sein, oder?
Ich nehme es auch an. Die dürfte gefallen sein.
Das hat ja jetzt nicht so wahnsinnig gut funktioniert in Cleveland mit den beiden. Ich meine, es gibt ja noch die Möglichkeit irgendwie, dass sie Luol Deng entlassen und dann irgendwie den Vertrag stretchen.
Entweder die Möglichkeit gibt's, oder sie finden ein richtig dämliches Team, was ihnen den Vertrag abnimmt, oder sie einigen sich mit Deng auf ein Buyout, was, glaube
Okay.
ich, in der Notlage wahrscheinlich sogar die beste Lösung wäre, weil den Vertrag werden sie höchstwahrscheinlich nicht los, es sei denn, sie packen jetzt irgendwie so jemanden wie Ingram mit rein, aber warum sollten sie das tun?
Ja,
Also,
das, also
die
nur um.
Lakers drucken Geld und also für sie wäre ein Buyout durchaus eine Möglichkeit. Finanziell wäre das jetzt kein Problem. Deswegen, ich glaube, wenn es die Möglichkeit gäbe, noch jemanden zu holen, also noch einen etwas größeren Vertrag aufzunehmen, dann würde es daran wahrscheinlich nicht scheitern.
Aber die Möglichkeit ist irgendwie gar nicht mehr so wahnsinnig gegeben. Also wie gesagt, also der Markt gibt nicht mehr so wahnsinnig viel her. Boogie Cousins gäbe es jetzt noch. Ist aber natürlich auch die Frage, ob die Lakers, ob LeBron jetzt wahnsinnig scharf drauf sind, das Risiko einzugehen nach dem Achillessehnenriss, ob sie das als sinnvoll ansehen oder ob sie sagen, okay, wir geben ihm jetzt halt, weiß nicht, kann es ja auch 1+1 oder so geben und dann schauen, wie es sich entwickelt.
Ich glaube, wenn es die Möglichkeit gäbe, sowas Kurzfristiges zu machen, dann würden sie das wahrscheinlich versuchen. Also die Verträge, die sie jetzt heute Nacht, abgesehen von dem LeBron-Vertrag geschlossen haben, sind ja alles Einjahresverträge und
Ja,
das hat auch einen
genau.
Grund, dass sie sich halt auch die Flexibilität für nächstes Jahr aufrechterhalten wollen, wenn Kawhi Leonard zum Beispiel Free Agent wird, wenn da nicht vorher irgendwas passiert. Aber ich denke nicht, dass Boogie darauf Lust hat, und irgendwie einen 1+1-Vertrag zu machen. Also alles, was bisher von ihm durchgesickert ist oder von irgendwelchen Instagram-Posts oder was auch immer, die er liked, wo dann irgendwie steht, Teams müssen ihm das Max geben, sonst ist er weg. Und solche Sachen. Ich glaube, der hat schon relativ klar seine Vorstellungen. Und ich meine, 3 Jahre wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber da weiß ich dann auch nicht, ob das für die Lakers jetzt das cleverste wäre, dieses Risiko einzugehen. Zumal sein maximales Gehalt für nächste Saison wären, glaube ich, zwischen 35 und 40 Millionen. Also exakt habe ich die Zahl nicht im Kopf, aber es bewegt sich auf jeden Fall irgendwie in der Ebene. Und jemand wie Julius Randle, der jetzt gerade erst seinen Rookie-Vertrag hinter sich hat, bei dem fängt der Max-Vertrag, sollte es dazu kommen, ja viel, viel niedriger an. Und man hat nicht diese gesundheitlichen Bedenken. Deswegen würde ich eher darauf schätzen, dass sie vielleicht mit Randle zu einer neuen Einigung kommen und auf der Center-Position, also das habe ich jetzt vorhin auch schon gelesen, dass das zumindest, also dass es die Tendenz gibt, dass sie halt mit Brook Lopez, der letzte Saison ja auch schon dort war, vielleicht auch nochmal einen Einjahresvertrag oder sowas machen
Okay.
und den halt erstmal halten und da mit der Dreifachlösung aus ihm, Zubac und McGee dann halt in die Saison gehen
Okay.
und sich offen halten, in der nächsten Saison wieder was anderes zu versuchen.
Durchaus eine
Ja.
Variante. Also könnte durchaus Sinn ergeben. Zu der ganzen Sache mit nächstem Sommer habe ich irgendwie auch eigentlich zwei Fragen an dich. Also erstmal Kawhi, die Personalie, da gehen wir sicher gleich noch mehr drauf ein, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Kawhi nicht mehr für die Spurs spielen will. Und die Lakers warten jetzt ab. Paul George ist jetzt gerade so ein bisschen, also Kawhi ist definitiv nicht Paul George, aber Paul George war jetzt auch das Beispiel, hat ja auch jeder gesagt, okay, One Year Rental, spielt jetzt ein Jahr in OKC und
Will
danach
unbedingt zu den Lakers
will
und geht
unbedingt
er
zu
dann
den
halt
Lakers.
nächsten Sommer.
Genau, und haben jetzt quasi abgewartet. So, hat jetzt nicht geklappt, vielleicht wollten sie ihn am Ende auch gar nicht mehr, kann natürlich auch sein, man weiß ja nicht, was hinter den Kulissen abläuft. Aber ist natürlich dann schon irgendwie die Frage, ob du dann, wenn du die Möglichkeit hast, so einen der absoluten, weiß ich nicht, der Top 15 Spieler zu bekommen, ob du nicht dann diese Möglichkeit, ob du nicht alles tun musst, um diesen Spieler auch wirklich zu bekommen und dann erstmal fix zu haben, als dann noch dieses kleine, also nehmen wir mal an, zum Beispiel Kawhi wird jetzt nach Philly getradet und merkt auf einmal, dass es eigentlich sau gut ist, mit Ben Simmons und Joel Embiid zusammen zu spielen, dass das auch alles, dass die Atmosphäre in der Halle wunderbar ist, dass da auch irgendwie schon wahnsinnig viel geht auch, also mit den Sixers und sagt dann, ja gut, dann bleibe ich da. Oder Celtics, was auch immer. Ich meine, die Gefahr bestünde, ja. Das heißt, theoretisch, sich allein auf den nächsten Sommer zu verlassen mit Kawhi, ist zumindest leicht risikobehaftet in meinen Augen.
Absolut. Also ich würde da anstelle der Lakers jetzt auch nicht das Gleiche nochmal machen, was sie letzte Saison gemacht haben. Also letzte Saison fand ich es durchaus verständlich, dass sie abgewartet haben, weil was hätte es jetzt für die vergangene Saison verändert, wenn Paul George da gewesen wäre? Paul George ist nicht auf einer Ebene mit LeBron und auch nicht mit Kawhi. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Spieler, aber das ist jetzt keiner, der das Schicksal einer Franchise komplett alleine verändert. Deswegen ist das,
Du
finde ich,
bist kein großer
normal.
Paul George-Fan, ne?
Ich bin nicht der allergrößte Paul George-Fan, das ist korrekt. Ich fand ihn immer als theoretisches Mittel, um dann jemand anderen auch noch zu bekommen, interessanter als Spieler an sich. Das ist vielleicht ein bisschen gemein und wie gesagt, er ist ein sehr guter Spieler. Ich halte ihn halt einfach nur nicht für so gut, wie er dann teilweise gemacht wird,
Okay.
weil dieser theoretische Wert von ihm immer so ein bisschen übersteigert wurde. Aber
Der
das
ist
ist
sehr,
jetzt,
sehr
glaube
hoch,
ich, auch
ja,
vom
stimmt, ja.
Tisch. Also das ist jetzt vom Tisch, weil er jetzt langfristig in OKC ist. Freut mich für OKC. Da werden wir die nächsten Tage ja eh auch nochmal drüber sprechen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, jemand wie Kawhi, wenn du die Möglichkeit hast, dann solltest du den bekommen. Und auch wenn du davon ausgehst, dass zumindest die Chance relativ groß ist, dass er nächste Saison sowieso als Free Agent kommen würde, man sollte jetzt vielleicht nicht alle jungen Spieler irgendwie für ihn wegschmeißen. Das auf keinen Fall. Aber man sollte schon versuchen, den Spurs irgendwie entgegenzukommen. Weil bei den Sixers gibt es nun mal einen Kern, wo die Chance durchaus da ist, dass Kawhi da eine Saison spielt und denkt, hey, das ist ja ganz cool, nicht mehr mit so vielen alten Zossen zusammenzuspielen wie bei den Spurs, wo ich dann Fastbreaks alleine laufen muss. Vielleicht spiele ich jetzt lieber erstmal mit ein paar Leuten, die mit mir mitlaufen können und die sogar noch jünger sind als er selbst. Deswegen sehe ich die Chance da auch durchaus relativ groß, dass wenn Philly da jetzt einen Deal einfädeln würde, dass sie auch den längerfristig behalten könnten.
Also sehe ich ähnlich. Da wäre schon eine gewisse Gefahr. Und dann sind wir beim nächsten Thema für den nächsten Sommer, was du ja auch gesagt hast, sie wollen abwarten. Die Free Agents für den nächsten Sommer, also die großen Namen, Stand jetzt sind Jimmy Butler, Kyrie Irving, Klay Thompson und Kemba Walker. Klingt wunderbar. Wenn man sich dann aber jeden Einzelnen anschaut, ich meine, Butler bekommt angeblich einen Max-Vertrag angeboten in Minnesota. Er muss ihn nicht unterschreiben, kann aber schnell passieren, dass er ihn unterschreibt. Dass Kyrie zu den Lakers geht, vor allem zu LeBron geht, halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich.
Dito.
Na, nach der ganzen Geschichte. Klay Thompson klingt natürlich in der Theorie sensationell, weil alles, wo Klay Thompson dabei ist, in der Theorie und auch in der Praxis sehr sensationell klingt. Aber also er hat ja selber schon gesagt, klar, kann auch noch viel passieren in einem Jahr, aber er sieht keinen Grund, die Warriors zu verlassen, weil er fühlt sich in der Stadt wohl, sie gewinnen, er fühlt sich im Team wohl, warum sollte er gehen? Und Klay ist jetzt auch nicht, glaube ich, der jetzt unbedingt das Rampenlicht sucht, außer er ist
Der
im
ist in der
Team.
besten Situation von allen Spielern, also
Ja.
von allen guten Spielern in der NBA. Wenn er ein Kackspiel hat, dann fällt das nie auf. Und es ist auch jedem egal, weil hey, ist ja Clay und er ist ja irgendwie lustig. Und in seinen geilsten Spielen wird er halt zur Legende, weil wenn er einen guten Tag hat, dann gibt es kaum einen explosiveren Spieler als ihn. Aber wenn er das halt nicht hat und teilweise über drei Spiele eigentlich unsichtbar ist und hauptsächlich Defense spielt, aber vorne nichts trifft, dann ist das, ja, ist halt Clay. Und die Warriors haben trotzdem mit 20 gewonnen.
Genau.
Das ist ein perfektes Szenario. Also, dass er dafür dann auf Geld verzichtet, ist schon auch irgendwie verständlich.
Eben, genau. Also von daher ist da die Wahrscheinlichkeit auch nicht so wahnsinnig groß, dass er jetzt Richtung LA geht, wo er dann auch viel mehr im Rampenlicht stünde. Und du weißt ja auch dann, wie es Spieler manchmal geht, die mit LeBron in einem Team spielen und dann vielleicht nicht das liefern, was man erwartet hat oder von dem man denkt, dass sie es liefern müssten. Weiß ich nicht, ob er da so wahnsinnig Lust drauf hat. Das sind natürlich auch Spekulationen. Bleibt dann im Endeffekt erstmal Kemba Walker.
Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ich glaube nicht, dass das das Ziel ist. Also nicht gegen Kemba Walker, aber ich
Nee.
glaube, dass also die Chance ist relativ groß, dass der auch in diesem Sommer noch getradet wird. Und Kemba Walker ist ein guter Spieler, aber ja, auf der bestbesetzten Position der NBA, die im Westen sogar noch mal ein Stück besser besetzt ist als im Osten, also ein ganzes Stück besser besetzt ist als im Osten. Und von daher ist das jetzt nicht der Spieler, von dem die Lakers träumen, wenn sie an 2019 denken, natürlich nicht.
Eben, das meine ich, also es klingt jetzt natürlich gut in der Theorie, dass die nächsten Sommer große Flexibilität haben, aber der Markt ist jetzt nicht so üppig, wie man es jetzt vielleicht annehmen würde. Von daher, mein Gott, aber vielleicht vielleicht sind sie auch, vielleicht ist diese, funktioniert dieser Kern wunderbar mit LeBron. Also es ist vielleicht auch so, dieses, wir schauen jetzt mal ein Jahr, was passiert denn? Also was passiert mit Lonzo, was passiert mit Ingram, wie steigern die sich oder wie positiv wirkt sich LeBrons Präsenz auf die Jungen aus? Was mit Kuzma, kann er irgendwie nochmal einen drauflegen und dann schauen wir, was nächsten Sommer noch so an Free Agents verfügbar ist, die perfekt zum Team passen, die jetzt nicht, vielleicht, gut, vielleicht funktioniert Kawhi trotzdem, aber also von daher, gut, es ist natürlich viel Spekulation.
Aber dann lass uns doch mal kurz sagen, was halten wir denn von dem Kader, wenn er jetzt in etwa so bleibt, wie er ist und nur noch punktuell durch halt vielleicht noch 2, 3 Veteranen verstärkt wird. Also ungefähr 13 Millionen an Capspace sind noch da. Das also reicht auch durchaus noch für einen relativ vernünftigen Spieler. Und gewisse, wobei ja gut, Randall müssen sie natürlich überlegen, wie es damit läuft und welche Angebote da sonst reinkommen. Aber also so ein bisschen Flexibilität haben sie noch, aber wenn wir jetzt mal annehmen, dass das Grundkonstrukt ist, was steht für nächste Saison, was trauen wir den Lakers dann zu?
Die Playoffs, allein ja. Wegen LeBron. Ganz interessant, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, den Artikel von Kevin Pelton. Da ist er mal wieder ins Dickicht der Mathematik vorgedrungen und hat das Real Plus Minus bemüht. Und laut seines Artikels kämen die Lakers auf ungefähr 52 Siege. Moment, bin noch nicht fertig. Ich bin kein großer Fan davon, Sportergebnisse durch Statistiken vorherzusagen, weil das ist mir einfach dann, also ich mag es, es ist mir zu theoretisch und auch nimmt mir so ein bisschen die Freude am Ganzen. Aber nee, wenn ich mir den Kader anschaue, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal überlegen, erste 5 Stand jetzt, wahrscheinlich Ball, Kuzma, LeBron, Ingram und dann, weiß ich nicht, McGee, Lopez, ist das realistisch für dich oder kommt irgendjemand von der Bank oder kommt vielleicht sogar, oder spielt Caldwell Pope und Kuzma kommt von der Bank, kommt vielleicht sogar Ingram von der Bank, sollten sie Randall halten?
Ja, also ich meine, die Randall-Frage bleibt erstmal offen oder ja. Lopez ist ja noch nicht gesigned, aber ja. ich denke mal, dass KCP schon auf der 2 wahrscheinlich erstmal starten wird und Kuzma von der Bank kommt. Okay. Also auch, weil er ja schon ein sehr offensiv fokussierter Spieler ist und in der Hinsicht auch eigentlich sehr gut zu LeBron passt, der das ja auch in Cleveland die letzten Jahre viel so gemacht hat, dass er häufig eine zweite 5 mit in erster Linie Shootern dann angeführt hat. Mhm. Und also da würde Kuzma meiner Meinung nach ganz gut reinpassen. Mhm. Das ist grundsätzlich übrigens auch noch ein Thema, worum sich die Lakers dringend kümmern müssen und weshalb mich auch die Lance-Verpflichtung etwas überrascht hat, sehr überrascht hat. Die brauchen eigentlich auf jeden Fall noch Shooter. Definitiv noch etwas, woran sie arbeiten müssen, aber ja, das wäre vermutlich so in etwa das Konstrukt. Vielleicht auch mal mit Randall auf der 5, wer weiß. Mhm. Halte ich eigentlich auch noch für eine ganz gute Möglichkeit, weil dauerhaft ist sein Spiel wahrscheinlich am besten für die Position geeignet. Das wäre so in etwa dann der Kern. Dazu kommen dann Josh Hart, den ich gut finde, ja. Von der Bank. Und dann müssen wir mal schauen, wer da halt dann noch so rumläuft. Lance als X-Faktor von der Bank, als personifizierter X-Faktor. Ja.
Also in allen Bereichen.
Ich habe einen vergleichbaren Artikel wie du gelesen, und zwar bei 538 von Chris Herring, der nicht Real Plus Minus, sondern deren eigenes Modul Carmelo benutzt hat. Und auch da werden ungefähr 52 Siege ausgespuckt. Und
na dann.
Ich würde das auch für einigermaßen realistisch halten, weil ein gewisses Potenzial auf jeden Fall schon da ist. Übrigens ganz kurz, eine quasi Sidebet von mir ist, dass bis zum Saisonstart oder irgendwann im Lauf der Saison wird Carmelo bei den Lakers spielen. Also,
oh.
Ich glaube, das passiert.
Herr Freaks.
Ich muss jetzt mal rausfinden, ob ich irgendwo darauf wetten kann, aber ist so ein Tipp von mir.
Solltest du auf jeden Fall tun. Ich bin nie auf die Idee gekommen, könnte es mir aber auch sehr gut vorstellen.
Und ich würde es, also um das klarzustellen, ich würde das für nicht besonders gut für die Lakers halten. Aber weshalb? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwie passiert. Also ich meine, er hat jetzt letzte Saison bei OKC, was hat er verdient? 27 Millionen oder so und hat den in den Playoffs eher geschadet. Von daher würde es mich auch da nicht wundern, wenn es zu einem Buyout kommt oder irgendwas in der Richtung. Allein schon, weil OKC momentan ja eine absolut geisteskranke Luxussteuer zahlen müsste, also weil sie schon in der Repeater-Tax sind und die Summen da astronomische Ausmaße annehmen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass mit Melo auf jeden Fall noch irgendwas passieren wird. Und also wenn es dann so ein Buyout gibt und er quasi sein Geld sowieso bekommt, was hält ihn dann davon ab, irgendwie fürs Minimum bei den Lakers zu unterschreiben?
Das ist korrekt. Ob es gut wäre, werden wir sehen. Oder würden wir sehen. Aber jetzt, okay, du sagst auch, 50 Siegerrunden sind halbwegs realistisch.
Genau. Und man sollte aber klarstellen, Contender sind sie natürlich noch nicht. Also nee. das habe ich jetzt auch schon einige Male gelesen, das sind sie einfach noch nicht. Nicht im Westen.
Finde ich auch nicht. Wären sie es mit Kawhi?
Kommt drauf an, wen man dafür abgeben würde. Also dann sehe ich schon definitiv einen Weg dazu. Also einfach, weil diese, nennen wir es mal Flügelzange, LeBron, Kawhi ist halt absolut pervers, zumal man dann LeBron könnte sich halt sehr auf seine Offense konzentrieren, wie er das die letzten Jahre eh schon relativ viel gemacht hat. Und wenn man jetzt irgendwie auf einen Matchup mit den Warriors oder so gucken würde, dann würde sich halt Kawhi um Durant kümmern und LeBron müsste das nicht so viel tun. Und das würde der grundsätzlichen Qualität des Teams mit Sicherheit nicht gerade schaden. Aber das ist nicht final zu beantworten, wenn man nicht weiß, wen sie dafür alles abgeben müssten. Also wenn sie dafür jetzt dann irgendwie, was ja diskutiert würde, Ingram, Kuzma, Hart plus ein oder zwei Erstrundenpicks abgeben müssen, dann ist das schon wieder ein relativ dünn besetztes Team, wo man halt noch schauen muss, wie man das irgendwie noch punktuell ergänzen kann. Weil nur die beiden reichen. Ich sehe immer als Maßstab für Contender, hätten sie in der Serie eine Chance gegen die Warriors und das hätten sie dann in dem Szenario nicht.
Sehe ich auch nicht. Zumal ich aber, ich finde aber
Wobei
dieses.
das auch ein unfairer Maßstab ist, weil die Warriors ja nicht fair sind. Das ist ein
Auch,
anderes Thema.
auch wieder korrekt, auch ein anderes Thema, genau. Aber ich finde schon, dieses Angebot, das du gerade beschreibst, mit Ingram plus Kuzma plus Hart plus Picks, in meinen Augen muss es in diesen Sphären sein. Auch
Damit die
wenn,
Spurs drüber
damit,
nachdenken,
also
meinst
ja,
du?
an Spurs,
Ja,
weil
definitiv müssen
wir
sie.
reden irgendwie drüber, ja, weiß ich nicht, ob sie dann irgendwie, ob es reicht, wenn sie Lonzo plus Kuzma plus einen Pick abgeben. Aber im
Nee, das reicht
Endeffekt,
nicht.
eben,
Das
genau.
reicht
Aber im
nicht.
Endeffekt, gut, wir wissen nicht, wie fit Lennart zurückkommt, aber wenn er fit ist, gehört er zu den, weiß ich nicht, Top 5 Spielern der Liga.
Ja.
Und wenn du einen Top-5-Spieler der Liga haben möchtest, dann musst du auch entsprechenden Gegenwert liefern. Auch wenn der nur noch ein Jahr Vertrag hat. Weil für die Lakers ist es ja de facto eben kein Rental, wie es jetzt für die, also Stand jetzt zumindest, wie es jetzt zum Beispiel für die Sixers wäre. Sondern die Lakers können sich ja relativ sicher sein, dass er dann auch einen längerfristigen Vertrag bei ihnen unterschreibt. Also ich habe jetzt auch irgendwie von diversen Sources gehört, die, natürlich nicht direkt,
Ich dachte
die,
schon, du hast mir jetzt was zu erzählen.
ich bin sensationell verlinkt in der Liga.
Ja,
Wenn du
sehr
wüsstest.
gut.
Nee, aber diese Sources sagen anscheinend, dass die Angebote der Lakers an die Spurs nicht wahnsinnig gut seien, teilweise inakzeptabel seien und immer schlechter würden. Also,
Das klingt gut.
das klingt gut, oder? Das klingt so, als a deal is imminent, wie man so schön sagt. Also, keine Ahnung, was man sich dann da denkt, also weshalb, klar, versuchen kann man es auch. Da muss irgendwie, in meinen Augen müssen die Lakers, wenn sie Kawhi jetzt haben wollen, müssen sie viel abgeben. Und das ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Also ob das clever ist oder ob man dann nicht das Risiko, von dem wir vorher gesprochen haben, eingeht und sagt, vielleicht verlieren wir Kawhi, was natürlich auch bitter wäre, aber wir haben dann trotzdem noch einen guten Kern beieinander, potenziell.
Ja, das macht es so schwierig, weil die Lakers halt, sie haben gute Assets, aber sie haben jetzt nicht so eine krasse Vielfalt an auch noch längerfristig an extra Picks und also teilweise wirklich extrem guten Picks, wie es zum Beispiel Boston oder Philly halt haben. Und deswegen theoretisch, und das war ja halt schon die ganze Zeit so, theoretisch die besten Angebote machen können Philly und Boston. Es ist extrem schwierig. Also einerseits, wenn du diese beiden Spieler, also Kawhi und LeBron in einem Team hast, dann ist es auch nicht mehr so problematisch, den Kader drumherum zu füllen, wahrscheinlich, weil einfach extrem viele Leute sagen, okay, das ist LA und wir spielen da mit zwei von den besten, ja, fünf Spielern dann der Liga zusammen. Nur wenn man dann wieder kein Talent längerfristig und keine Picks mehr hat, dann ist es halt schon wieder nicht mehr nachhaltig. Also weil es dann
Richtig,
wieder
genau.
große Schwierigkeiten gibt, den Kader irgendwie jung und frisch zu halten. Gerade wo, ich meine, LeBron ist zwar ein Cyborg, aber er wird im Dezember 34. Deswegen, ja, es ist ein sehr schwieriges Thema. Ich bin auch sicher, dass die Kollegen Magic und Pelinka da auch aktuell ziemlich viel drüber nachdenken, wie sie das jetzt machen. Und also, dass sie nicht 100% überzeugt sind, weil nur das kann ja der Grund sein, warum sie dann mit irgendwelchen halbgaren Angeboten an die Spurs herantreten.
Absolut. Also klar, man versuchen kann man es nicht, aber klar, wenn sie zu 100% überzeugt wären, dass sie jetzt Kawhi um jeden Preis holen würden, klar, dann würden sie sagen, hier, Ingram, Kuzma, Pick und ab dafür. Irgendwann würden die Spurs wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, außer sie wollen die wirklich gar nicht zu den Lakers traden, aber irgendwann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Spurs ja sagen. Aber anscheinend sind sie auch immer am Abwägen, wie es so aussieht. Mein Lieblingsszenario für Kawhi, wenn ich es mal so sagen darf, wäre, dass er bleibt, ist aber unwahrscheinlich. Also dass er in San Antonio
Unwahrscheinlich.
bleibt.
Ja.
Nummer zwei, meine Alternative wäre tatsächlich, dass er nach Philly geht. Einfach, weil das ist ja auch ein großes Thema um diesen ganzen LeBron-Trade. Die Balance zwischen den beiden Conferences, die ja sowieso nie wirklich bestand in den letzten Jahren, noch mehr in Richtung Westen kippt. Und im Osten jetzt, ja, im Endeffekt gibt es jetzt noch, es spielen immer weniger Stars, spielen im Osten. Klar, wenn jetzt Kawhi zu den Sixers ginge, dann wäre es auch, würden sich alle Stars, die im Osten spielen, würden sich dann sehr, sehr auf Boston und Philly konzentrieren. Aber du hättest zumindest zwei Teams auf einem sehr, sehr hohen Niveau, die ja auch schon eine kleine Rivalität begonnen haben, die diese Rivalität irgendwie noch ausbauen könnten. Also, und es sind junge Teams, interessante Teams, die auch auf Sicht tatsächlich zumindest dann irgendwann dieses Gegengewicht in den Finals bieten könnten. Also die Sixers mit Kawhi wäre für mich schon ein extrem starkes Team, je nachdem, was sie halt abgeben müssten, aber Simmons oder Embiid werden sie ja nicht abgeben. Und gleichzeitig hättest du dieses junge Lakers-Team, das LeBron nach oben führt. Hättest dazu noch dann die Rockets, die Warriors und du hättest halt eine ganz, wie du auch, du hast ja auch letzte Folge gesagt, du hättest gerne viele gute Teams oder ein paar richtig gute Teams. Und dann hättest du eigentlich im Endeffekt hättest du sechs Top-Teams, sehr interessante Teams.
Ja, dazu noch die Bucks, die zumindest auch nicht ganz weit davon entfernt sind. Ja. Und eins, also genau wie New Orleans auch, eins der größten Talente der gesamten Liga jeweils in ihrem Team haben, die so vielleicht so nach und nach ein bisschen an die Tür klopfen können. Deswegen, an sich wäre es schon netter, ein bisschen mehr Gegengewicht zu haben. Ich hab vorhin so einen Tweet gesehen, über den ich kurz lachen und dann doch eher weinen musste. Von allen Spielern in der NBA, die schon mal in, also von allen aktuellen Spielern, die schon mal im All-NBA First Team waren in ihrer Karriere, spielt, ist momentan genau einer im Osten unter Vertrag. Willst du mir mal sagen, welcher?
Dwayne Wade?
Nicht unter Vertrag momentan.
Einer im Osten. Welches Team?
Er hat mal für dein Lieblingsteam gespielt.
Er hat mal für mein Lieblingsteam gespielt. Joakim Noah.
Ja, korrekt. Das ist momentan der Einzige.
Okay, gut. Ja, mein Lachen ist vorbei. Die Träne fließt gerade schon. Könnt ihr nicht sehen, aber ja. Okay.
Das ist ein kleines bisschen schmerzhaft, oder?
Das ist ein kleines, großes bisschen schmerzhaft. Ich meine, es ist Potenzial für First Team da, muss man natürlich auch sagen.
Ja,
ich
finde definitiv.
Mal, also, ich war mir so ein bisschen, mir ging es ein bisschen zu extrem. Ich habe dann auch irgendwie in einem Text gelesen, ja, also dann streiten sie sich drum, wer jetzt dann, also im Osten, wer dann in den Finals gegen die Warriors, Rockets oder Lakers verliert. Und ganz ehrlich, ich sehe jetzt die Celtics und die Sixers auf Sicht nicht zwingend in den Finals gegen die Rockets, Warriors oder Lakers verlieren.
Nö, ich auch nicht. Also ich sehe da auch Potenzial für mehr,
durchaus. Und bei aller sonst aus dem Fugen geratener Balance muss man das schon auch mal sehen, aber deswegen fände es einfach besser, wenn Kawhi in den Osten ginge.
Und dann und zu außerdem den Sixers ist ja auch noch erwähnenswert, ist das ja noch offen, wo Dwight Howard und Dwayne Wade unterschreiben, beziehungsweise ob sie unterschreiben. Und dann wären noch weitere All-NBA-First-Team-Spieler ehemalige im Osten.
Im Osten.
Ne? Ja, stimmt. Aber vielleicht geht Dwight Howard ja wirklich zu den Warriors und zerstört alles von innen. Also ich würde es ihm zutrauen.
Würde er dann trotzdem in die Hall of Fame kommen, weil er alleine das beste Team aller Zeiten geschlagen hat quasi? Wäre das dann irgendwie so ein Punkt?
Weißt du, was das Geile bei ihm ist? Der ist seit 2012 ist der ein sicherer Hall of Famer. Das hat sich bis heute nicht geändert, aber er hat nichts Positives in der Zwischenzeit mehr dazu beigetragen. Also ich meine, er hat natürlich noch Statistiken gesammelt, aber dass er einen positiven, ich meine gut, er war mit den Rockets ja einmal in den Conference Finals und da hatte er auch einen Einfluss drauf, aber das Positive, wofür man ihn in Erinnerung behalten wird, war fast alles vor 2012. Mhm. Das ist irgendwie krass, weil er halt, der ist ein Jahr jünger als LeBron. Das ist irgendwie krass, wenn man sich das mal vergewissert.
Das ist tatsächlich
apropos,
krass, ja.
LeBrons neuer Coach bei den Lakers war im gleichen Draft-Jahrgang wie LeBron. Ist auch irgendwie interessant.
Sehr interessant. Habe ich mir vorher noch notiert. Das ist für mich auch einer der Gründe, weshalb ich das ganze Ding sehr, sehr, weshalb mir der ganze Deal sehr gut gefällt. Also weil ich Luke Walton einerseits für einen guten Coach halte, die Konstellation aber andererseits sehr interessant finde. Also LeBron plus sehr, sehr junger Coach. Dann aber wiederum Luke Walton, der ja als sehr, sehr guter Kommunikator gilt, da vielleicht auch den richtigen Ton treffen könnte und LeBron dann vielleicht dann tatsächlich einen, ja, halt unter einem guten Coach spielen würde wieder.
Wie hat er das etwa jetzt vorher nicht getan?
Zumindest, wenn man der breiten Meinung auf NBA Twitter glauben darf.
Ich bin mir jetzt bei Walton noch nicht sicher, weil wir es einfach noch nicht gesehen haben bei ihm, wie er in den Playoffs auf der größten Bühne, wenn es mal wirklich eng wird, wie gut er dann als Ingame-Coach ist. So grundsätzlich davon, so als Kommunikator, also wie du schon gesagt hast, und wie er darin ist, eine Teamphilosophie und auch so eine Teamchemie zu etablieren, da ist er, glaube ich, richtig gut. Ja. Also ähnlich wie Steve Kerr, also den Einfluss sieht man da, finde ich, ziemlich deutlich. Es macht den Eindruck, dass seine Teams sich untereinander leiden können, dass sie auch also gewissermaßen an einer etwas längeren Leine gelassen werden. Das ist jetzt bei den Lakers vielleicht ein bisschen Überhand genommen mit diesem schwachsinnigen Diss-Track von Lonzo gegen Kyle Kuzma. Hast du das mitbekommen?
Am Rande. Also ich hab's wahrgenommen und hab mir dann gedacht, ja,
nicht mehr meine weiter. Generation. Also grundsätzlich, dass irgendwie so eine etwas lockere Atmosphäre herrscht, das ist wahrscheinlich in der heutigen NBA, so mit der heutigen Generation auch irgendwie notwendig. Also ich glaube, so die Ära des Hard-Ass-Coaches, der permanent sein Team zusammenschreit und quasi den Drill-Sergeant eher gibt. Ich glaube, die sind nach und nach vorbei und wahrscheinlich
Kann
kommen
sein,
sie auch
ja.
nicht mehr wieder. Und da, also wie Walton und LeBron, wie das zusammen funktioniert, bin ich auch ehrlich gesagt sehr gespannt. Ich finde, das ist schwer im Voraus zu bewerten. Es ist halt
Ja.
interessant, dass es jetzt wieder explizit kein legendärer Coach à la Popovic ist, für den LeBron ja geschwärmt hat viel in den letzten Jahren, sondern wieder jemand, der eigentlich noch nicht allzu viele Credentials hat. Also ich meine, in Miami war es damals Spoelstra, der zu dem Zeitpunkt noch nicht als besonders guter Coach galt, also weil er einfach noch völlig unbewiesen war und eigentlich mehr so ein bisschen als Marionette von Pat Riley galt, der da irgendwo im Hintergrund halt die Fäden gezogen hat. Dann war es bei Cleveland David Blatt als Rookie-Coach in der NBA, der natürlich kein Rookie-Coach
Gut,
war,
dass
aber der
wir.
mit seiner Art überhaupt gar nicht in die NBA gepasst hat, offensichtlich, weil er halt doch mehr in diese Hard-Ass-Schule ging, aber einfach nicht den Respekt der Spieler sich irgendwie verdienen konnte. Und dann jemand wie Lou, der auch erst seit relativ kurzer Zeit überhaupt als Coach gearbeitet hat und vorher Assistant Coach war und dann zum ersten Mal Head Coach wurde. Es waren nie Leute, die jetzt irgendwie schon total etabliert wären, die LeBron gecoacht haben. Und ich frage mich da, ob das von ihm vielleicht forciert wird, so ein bisschen, weil er offensichtlich schon auch jemand ist, der gerne relativ viel zu sagen hat, oder ob das teilweise dann auch Zufall ist. Also ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass er sich für die Lakers entschieden hat, weil da ein Coach ist, der genauso alt ist wie er, oder also
Eben.
beziehungsweise der genau dann gedraftet wurde wie er. Aber ich frage mich schon, ob das vielleicht eine Rolle spielt und ob es ein Zufall ist, dass er noch nie für einen dieser alten, etablierten Coaches, also auch jetzt jemand wie Carlisle zum Beispiel oder halt Popovic oder so gespielt hat.
Ist ein interessanter Punkt. Also ich glaube, war schwierig zu sagen, ich glaube, es ist teils, teils. Also ich glaube, jetzt Lakers ist reiner Zufall, weil es muss schon von sehr, sehr langer Hand geplant worden sein, dass sie irgendwie wann haben sie Walton verpflichtet? Vor 2 Jahren? Sie haben vor 2 Jahren Walton verpflichtet und da hätte ja LeBron damals schon sagen müssen, okay, Freunde, passt auf, in 2 Jahren komme ich dann und verpflichte mal den Kollegen hier. Zumal ich finde auch Walton ist für mich ein spezieller junger Coach, weil er sich zwar einerseits noch nicht so, also er hat jetzt, klar, er ist jetzt seit 2 Jahren Head Coach, aber er hat sich schon, finde ich, er hat ein gewisses Charisma, eine gewisse Aura und hat sich auch schon, ja, so ein gewisses Standing, finde ich, schon erarbeitet. Dadurch, dass er die Warriors mal eine halbe Saison, oder er war eine halbe Saison, ne, gecoacht hat, dadurch, dass er da wirklich halt seinen großen Anteil an dieser 73-Siegesaison hatte. Da halt, also er war ja da schon, er stand ja damals schon im Fokus. Deswegen finde ich zum Beispiel jetzt, ja, also Spoelstra war zum Beispiel ein anderer Fall, den kannte damals niemand. Lou auch. Ich glaube, Lou war vielleicht tatsächlich so jemand, wo er sagt, okay, jetzt, ich weiß, zu dem habe ich einen Draht und da kann ich auch so ein bisschen, habe ich auch ein bisschen mehr zu sagen. Deswegen ist der mir jetzt gerade lieber als Head Coach. Aber bei den anderen, ja, gut, bei Spoelstra kann ich es nicht einschätzen. Aber so würde ich, also ich würde sagen, es ist eher Zufall, dass es jetzt bei Walton so ist. Wie es dann ausgeht, werden wir sehen. Ich finde es eine spannende Randgeschichte. Was übrigens auch krass ist, wir nehmen ja diese ganze Geschichte jetzt am 2. Juli auf. Es ist jetzt 11:30 Uhr knapp in Deutschland. Und eigentlich sind fast alle Free Agents jetzt, die großen Free Agents sind alle vom Markt.
Es ist eine verschwindend geringe Liste an Leuten, die jetzt noch da ist.
Ja, also vom Markt können wir mal ganz kurz sagen. Vom Markt sind jetzt LeBron, klar, haben wir jetzt. Paul George. Durant ist vom Markt, 2 Jahre bei den Warriors unterschrieben. Jokic ist vom Markt, Chris Paul ist vom Markt, Derrick Rose ist vom Markt.
Oh,
Und
das Wichtigste.
es ist tatsächlich wichtig, weil dadurch, dass er diesen Vertrag unterschreibt, gilt sein Adidas-Vertrag noch. Ich glaube, der gibt 14,5 Millionen, kriegt er, glaube ich, von Adidas. Oder auf jeden Fall sehr viel. Das heißt, de facto hat er nicht für 1 Million unterschrieben, sondern für 15 Millionen. So könnte man das
Ich
sagen.
glaube, das war der beste Deal, der in der Geschichte von Adidas jemals gemacht wurde.
Ja,
Das hat sich sowas von gelohnt.
es konnte halt keiner wissen.
Das ist auch echt einfach nur billig, bitter gelaufen.
Ja, ich traue auch immer noch. Weiter, das war's mit Derrick Rose. DeAndre Jordan ist vom Markt, 1 Jahr in Dallas. Trevor Ariza ist vom Markt und zwar in Phoenix. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Ja, also es bleibt nicht mehr wahnsinnig viel. Boogie ist jetzt, wie gesagt, noch da.
Dann hat man halt einige von den Restricted Free Agents,
Ja.
mit Parker, mit Levine, mit Randall, über den wir ja schon gesprochen haben. Und dann wird es, mit Marcus Smart, und dann wird es relativ schnell auch schon wieder düster, weil auch Aaron Baines hat sich ja schon wieder committed und hat bei den Celtics erneut unterschrieben. Dass du das einfach so unter den Tisch fallen lässt, finde ich daneben, aber gut, ich sehe nochmal drüber
Ich
hinweg.
wollte schauen, ob du nach einer knappen Stunde immer noch aufmerksam zuhörst, wenn ich was sage.
Ja, selbstverständlich.
Okay, gut.
Nee, aber dann sind da noch, also wen ich interessant noch finde, ist JJ Redick, wo es sicherlich auch ein bisschen davon abhängt, ob die Sixers irgendwie noch einen Deal machen können, weil JJ Redick wäre sonst auch ein extrem interessanter Name für die Lakers, weil er halt, also was ich ja schon gesagt habe, dieses Shooting, was ihnen momentan im Kader durchaus noch abgeht, halt bringt wie kaum ein anderer.
Wobei man da
Dann
aber auch
er.
sagen muss, das haben wir auch schon irgendwann mal besprochen, dieser 20-Millionen-Deal, den er jetzt für die letzte Saison abgeschlossen hatte. kann natürlich auch sein, dass das an eine mündliche Zusage gekoppelt war, dass er dieses Jahr dann für wesentlich weniger unterschreibt.
Ja, also er hat das ja auch nach der Saison schon angedeutet. Also meinte, dass in Philly er mehr Spaß hatte als in all seinen NBA-Jahren zuvor, obwohl er sogar schon mal die Finals erreicht hat mit Orlando. Und dass er da total gerne gespielt hat und dass er auch gerne bleiben will. Aber da redet er ja auch dann, also in seinem Podcast zum Beispiel, redet er ja auch sehr offen darüber, dass er halt realisiert, dass es ein Geschäft ist und dass wenn Philly in eine andere Richtung geht, ich glaube schon, dass die Möglichkeit da ist. Ich glaube, sie wollen ihn, wenn sie bei dem Team jetzt so bleiben, wie es ist, werden sie ihn mit Sicherheit halten wollen. Mhm. Und also dann können sie ihn ja auch bezahlen. Es kann nur halt immer passieren, dass irgendwie was dazwischen kommt.
Klar.
Aber das ist für mich einfach noch grundsätzlich ein interessanter Name, weil er einfach als Shooter und so als da relativ dynamischer Rollenspieler ziemlich perfekt in viele Teams reinpasst.
Ja.
Und also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er neben LeBron wunderbar funktionieren würde. Und er hat zum Beispiel auch schon öfter gesagt, dass er, wenn er sich einen aussuchen könnte in der NBA, mit dem er gerne mal zusammenspielen würde, dass das halt LeBron wäre. Was wahrscheinlich viele Leute sagen würden, aber was gerade bei den beiden halt auch nochmal deutlich mehr Sinn macht.
Ja, auf jeden Fall. Also die beiden würden eigentlich, wie heißt das schön, wie Arsch auf Eimer passen, ne? Also es wäre eine interessante Konstellation. Normalerweise müssten wir jetzt eigentlich tatsächlich über Chris Paul sprechen, über die Rockets sprechen. Also weil ich habe gerade schon gesagt, Ariza zu den Suns finde ich eine sehr, sehr spannende Personalie. Auch mit Blick auf die Philosophie der Rockets.
Auch Jordan und die Mavs.
Auch Jordan und die Mavs. Vor allem, grundsätzlich müssen wir über die Mavs, ich meine, die Mavs sind ja in unserem kleinen Podcast sehr, sehr kurz gekommen bis jetzt, aber wir sollten sie mal ausführlicher behandeln. Nach der Doncic-Verpflichtung, nach der Jordan-Verpflichtung. Genauso Paul George müssen wir natürlich besprechen, der 4 Jahre bei den Thunder bleibt. Was übrigens, der große Scoop kam übrigens von seinem Barber, der ihn anscheinend vom Flughafen abgeholt hat und daraufhin getwittert hat, aufpassen OKC-Fans, also ein Bild mit Paul George, aufpassen OKC-Fans, es gibt traumhafte Neuigkeiten zu verkünden. Vosch war wahrscheinlich ein bisschen sauer in dem Moment. Nee, aber da gibt's ja auch ganz viele Fragen. Wie machen sie es jetzt mit Russ und Paul George? Stellt sich Russ besser ein auf Paul George? Was passiert mit Melo? Geht er wirklich zu den Lakers? Sollten wir ausführlich diskutieren? Du hast auch vorher noch gesagt, ob Paul George seine Entscheidung schon bereut, nachdem LeBron zu den Lakers geht. Es gibt viel zu besprechen. Das heißt, wir müssen quasi unsere ausgefallene Folge von letzter Woche sollten wir wieder gut machen, oder?
Definitiv.
Und deshalb setzen wir uns einfach die Woche, Ende der Woche nochmal zusammen oder Mitte, Ende der Woche und schauen dann, was alle anderen Entscheidungen so bedeuten.
Ganz kurz, bevor uns sonst vorgeworfen wird, dass wir nicht sauber arbeiten würden, was wir selbstverständlich tun. Ich habe gerade bei den Restricted Free Agents den Besten aus der Runde vergessen. Clint Capella ist natürlich auch noch nicht klar.
Stimmt.
Wobei ich bei dem absolut sicher bin, dass die Rockets alles matchen, was angeboten wird.
Ja.
Einfach weil er perfekt in das Team reinpasst.
Ja.
Und weil sie auch keinen Ersatz für ihn kaufen können. Mhm. Dadurch, dass Paul und Harden jetzt diese doch ziemlich fetten Verträge beide haben und da ja immer noch Gordon und Anderson auch noch rumlaufen, ist es für sie anders einfach nicht realistisch, an einen Ersatz zu kommen.
Ja.
Und wir sollten erwähnen, wo wir jetzt die ganze Zeit über die Lakers gesprochen haben, dass Moritz Wagner in einem möglichen Trade übrigens nicht dabei sein könnte, zumindest erstmal nicht. Der hat jetzt auch gerade schon seinen Vertrag unterschrieben.
Mhm.
Das heißt, für 30 Tage ist er erstmal off-limits.
Okay. Das heißt, sein Tweet von heute Morgen mit den weit aufgerissenen Augen, nachdem LeBron seine Entscheidung bekannt gegeben hat, passt weiterhin. Er wird
das also fand ich übrigens sehr interessant. Das haben wir, glaube ich, alle von den oder fast alle von den jungen Lakers-Spielern gemacht.
Mhm.
Wahrscheinlich alle so mit dem Hintergedanken, ja, wenn wir jetzt hier was Kluges bei Twitter raushauen, dann werden wir vielleicht nicht getradet.
Mo also Wagner musste es gar nicht machen. Er hat es ernst gemeint.
Er muss zumindest erstmal nicht.
Ja, cool auf jeden Fall. Erstes Jahr in der NBA und dann wahrscheinlich gleich mit LeBron.
Das ist schon ziemlich krass. Also ich meine, so für USA kennt er eine sehr größere Bühne jetzt schon mit Championship Game in der NCAA, was ja nach wie vor auch von den Einschaltquoten irgendwie fast auf dem Level der NBA Finals, glaube ich, ist. Oder bisweilen sogar noch besser. Aber ja, diese Umstellung wird natürlich richtig krass. Also muss man schon sagen. Ich bin auch sehr gespannt, wie das mit ihm dann funktioniert, weil er ist natürlich jemand, der das Shooting mitbringt, was sie brauchen können. Aber auch jemand, bei dem man halt schauen muss, wie sich das gerade defensiv auf NBA-Level umsetzen lässt. Und jetzt sind natürlich die Erwartungen in der LA gerade nochmal exponentiell gestiegen durch diese Verpflichtung.
Weil kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wem dann an der Seite steht. Lonzo ist ja auch ein solider Verteidiger. LeBron, wenn er will. Wenn er noch Kawhi kommt. Caldwell Pope. Wir könnten jetzt natürlich damit schließen. Wollen wir aber nicht. Fast zumindest. Weil wir müssen mal wieder einen Award vergeben. Schon ein bisschen her, der letzte. Und heute Heute Morgen hat es mich einfach angesprungen. Wir vergeben heute den Michael Jordan Award. Das hat nichts damit zu tun, dass Michael Jordan und dass LeBron heute zu den Lakers gewechselt ist und Michael Jordan irgendwann für die Wizards gespielt hat und auch nochmal gewechselt ist. Es geht um den März 1995. Für mich einer der schönsten Tage in meinem Leben. Da habe ich nämlich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wo, damals gab es ja dieses Internet noch gar nicht. Auf jeden Fall habe ich irgendwann, vielleicht habe ich sogar in der Sportbild dann gelesen, dass Michael Jordan ein Fax verschickt hätte. Kurz vorher war er 18 Monate raus. Hat 1993 nach der dritten Meisterschaft mit den Bulls und nach der Ermordung seines Vaters seinen Rücktritt erklärt, hat dann Baseball gespielt. Und dann hat er eben im März hat er dieses Fax verschickt, auf dem nur 2,5 Worte standen. I'm back. Die Sportwelt stand Kopf. Ich stand Kopf. Und ich habe mir damals gedacht, besser kann man so ein großes Ding nicht vermitteln. Einfach 2 Worte, Fax, so fertig, Freunde. Alle sind durchgedreht. Mario Hezonja hat es ähnlich stark hingebracht. Er hat nämlich bei Twitter, ich glaube, ich muss singen, um die Tragweite dieses Tweets auch wirklich euch allen klar machen zu können. Seid ihr bereit? Bist du bereit?
Ich glaube, ich bin bereit, ja. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber Moment, ich trinke kurz einen Schluck Wasser. Dann.
Okay, ja, den sollte eigentlich ich jetzt trinken. Ich habe noch leider keinen Star, aber meine Stimmbänder sind geölt.
Okay, lass krachen.
Also, Mario Hezonjas offizieller Twitter-Account am 2.7.2018 sagte Folgendes. Start spreading the news. I want to be a part of it. New York, New York. An dieser Stelle war es dann zum Glück vorbei. Danach hat er nur noch geschrieben, dass er sich wahnsinnig darauf freut, für die Knicks und unter Coach Fisdale zu spielen. Schont jetzt auch meine Stimmbänder. Aber finde ich eine sensationelle Ankündigung.
Ist nicht schlecht. Ja. Ist ein bisschen kreativer als bei LeBron, wo einfach nur die Agentur die Entscheidung verkündet mit einem Tweet, in dem sogar die Vertragsdetails drinstehen, was sonst nie von der Agentur kommt, sondern immer nur von den Reportern. Es ist wesentlich geiler, wie Sonja es gemacht hat.
Ja. Finde ich auch. Wobei ich ganz kurz noch zu LeBron sage, ich finde es ganz angenehm, dass es irgendwie einfach nur ein Tweet ist und keine 8-stündige Doku, kein langes Fernsehinterview, kein schmalztriefender Brief, sondern einfach mal so sieht's aus, Freunde. Wir sehen uns dann nächstes Jahr. Wie dem auch sei, dank dieses Tweets bekommt Mario Hezonja am 2. Juli 2018 den Korbjäger Podcast Michael Jordan Award verliehen. Absolut zu Recht, finde ich.
Hat er sich redlich verdient. Und ich muss jetzt allerdings kurz, ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal erholen von dieser musikalischen Darbietung, die du da gerade geliefert hast.
Die Aufregung, oder? Die Freude muss jetzt erstmal abklingen langsam.
Ja, schon. Ja.
Ich sehe auch das breite Grinsen auf deinem Gesicht. Das wird dich jetzt durch den Tag tragen heute. Und durch die restliche Woche, weil damit sind wir nämlich tatsächlich am Ende. Wir sollten uns, wie gesagt, nächste Woche nochmal zusammensetzen. Nee, nicht nächste Woche,
du meinst
diese Woche.
Diese Woche.
Diese Woche alle Entscheidungen besprechen, Paul George besprechen, die Rockets besprechen, die Mavs besprechen. Und ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr uns auf iTunes eine Rezension da lasst, dass ihr uns auf Twitter folgt unter @korbjägerNBA. Korbjäger in diesem Fall mit.
AE.
Auf Facebook könnt ihr uns gerne anschreiben. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis Ende der Woche. Reingehauen.
Reingehauen.